Direkt aus Europa, Nummer 474, Seite B.
NDR Kultur. Glaubenssachen.
Mit Mutter stimmt was nicht.
Irgendwann, früher oder später, kann es jedem Menschen passieren. Zuerst verliert ihr nur die Wörter und später weigert sich das Gehirn, aktuelle Daten zu speichern. Zuerst gehen die Namen verloren, dann die Zahlen, dann die Zeit und später die gesamte Gegenwart. Menschen, die dieses Schicksal ereilt, nennt man verwirrte Menschen. In der Medizin spricht man von Hirnleistungsstörung oder Demenz.
Essen mag meine Mutter nicht. Aber morgen soll ich ihr bitte Erdbeertorte mitbringen. Ich kaufe den Kuchen beim feinsten Konditor der Umgebung. Schau mal, nur für dich. Bäh, sagt sie. Und ich kann es gerade noch verhindern, dass sie die Torte in den Mülleimer wirft. Aber gestern hast du dir unbedingt Erdbeertorte gewünscht, klage ich hilflos und enttäuscht. Ich? Nein, das habe ich nie gesagt. Du hast dich geirrt.
Zu den dramatischen Ereignissen im Leben gehört ein Rollentausch im Alter. Wenn die Kinder die Eltern ihrer Kinder werden. Wenn Eltern alt und krank werden und sich der fragende Blick an die Kinder richtet. Jetzt bist du an der Reihe, Pflege und Verantwortung zu übernehmen, sagt das eigene Gewissen, sagt die Umgebung, sagen die Verwandten. Und die Kinder, es sind ja immer noch meist die Töchter, die diese Pflicht übernehmen, fragen verzweifelt, wen darf ich um Hilfe bitten? Wohin mit meiner Angst, mit meiner Trauer, mit meinem Zorn?
Vieles löst sich auf. Raum und Zeit und die Ordnung der Buchstaben und Wörter. Sie ist so schutzlos. Das macht alles meine Tochter, sagt sie den Leuten am Telefon, den Bankangestellten, den Handwerkern, den Ärzten, den Nachbarn. Ich habe alle Vollmachten. Meine Kindheitsmutter, die gibt es nicht mehr. Sie ist ein Mensch in ihrer eigenen Welt. Und ich weiß nicht, wo sie morgen sein wird. Wenn ich an ihrer Haustüre klingle, habe ich Angst, dass sie öffnet und mich nicht erkennt. So wie neulich. Ja, bitte? Wer sind Sie? Was wollen Sie?
Die Fürsorge, die einst die Eltern ihren Kindern zukommen ließen, könnte jetzt zurückgegeben werden. Eine späte Chance für die Eltern-Kind-Beziehung und eine Zeit, die mit Schmerzen, Angst, Enttäuschungen, Hoffnungen, Schuldgefühlen, aber auch mit Liebe erfüllt ist. Demente Menschen, so belehren uns die Pflegewissenschaften, sind ehrlich, überaus sensibel. Sie merken den Gefühlsbetrug. Sie haben ein unbestechliches Gespür für Echtheit. Sie hören, sehen, kommunizieren allein mit den Emotionen. Gleichsam als Ausgleich für die nachlassende Gedächtnisfähigkeit. Deshalb haben sie ein Recht auf ihre Wirklichkeit. Man muss dann ein wenig experimentieren, rät die Entwicklungspsychologin Insa Fuken. Man könnte sich fragen, was wird geschehen, wenn ich sie, wenn ich ihn anders anspreche? Wenn ich sie oder ihn anfasse, berühre? Bestimmte Dinge, die nie Thema waren, einfach zum Thema mache. Ich singe oder ich streichle meine Mutter oder meinen Vater. Ich erzähle ihnen etwas. Tu all das, was ich vielleicht früher nicht gemacht habe. Ich sende ihnen die Botschaft, ich mag dich. Das ist kaum schöner und berührender zu lesen als in dem Buch »Der alte König in seinem Exil«, das Arno Geiger über seinen dementen Vater geschrieben hat.
Am Anfang waren diese Anpassungsmaßnahmen schmerzhaft und kräftezehrend. Weil man als Kind seine Eltern für stark hält und glaubt, dass sie den Zumutungen des Lebens standhaft entgegentreten, sieht man ihnen die allmählich sichtbar werdenden Schwächen sehr viel schwerer nach als anderen Menschen. Doch mittlerweile habe ich in die neue Rolle einigermaßen gut hineingefunden. Da mein Vater nicht mehr über die Brücke in meine Welt gelangen kann, muss ich hinüber zu ihm. Dort drüben, innerhalb der Grenzen seiner geistigen Verfassung, jenseits unserer auf Sachlichkeit und Zielstrebigkeit ausgelegten Gesellschaft, ist er noch immer ein beachtlicher Mensch und, wenn auch nach allgemeinen Maßstäben nicht immer ganz vernünftig, so doch irgendwie brillant.
Wir haben die Umgebung meiner Mutter auf das Notwendigste reduziert. Keinen E-Herd mehr, keine Spülmittel, die sie nicht von einem Getränk unterscheiden kann, keine Lippenstifte, mit denen sie ihre Augenbrauen rot anmalt. Die Dinge, die nach und nach verschwinden, hat sie umgehend vergessen.
Die Abende sind es, die einen Vorgeschmack auf das liefern, was bald schon der Morgen zu bieten haben wird. Denn wenn es dunkel wird, kommt die Angst. Da irrt der Vater rat- und rastlos umher wie ein alter König in seinem Exil. Dann ist alles, was er sieht, beängstigend, alles schwankend, instabil. Davon bedroht, sich im nächsten Moment aufzulösen. Und nichts fühlt sich an wie zu Hause. Wie geht es dir, Papa?
Also, ich muss sagen, es geht mir gut. Allerdings unter Anführungszeichen, denn ich bin nicht imstande, es zu beurteilen.
Was denkst du über das Vergehen der Zeit?
Das Vergehen der Zeit, ob sie schnell vergeht oder langsam, ist mir eigentlich egal. Ich bin in diesen Dingen nicht anspruchsvoll.
Es kann ganz lange dauern. Ein mühsamer, schleichender Prozess. Allmählich geht es bergab. Früher oder später passiert das. Manchmal, nicht immer, wird in der Familie rechtzeitig gesprochen. Über Patientenverfügungen, Vollmachten, letzte Wünsche, wenn die alten Eltern diese nicht mehr selbst formulieren können. Es tut weh, daran zu denken. Was wird geschehen, bis es soweit ist? Vater, Mutter, ihr habt doch noch so viel Zeit. Kinder, selbst wenn sie Jahrzehnte erwachsen sind, bleiben irgendwie immer Kinder. Und Eltern bleiben irgendwie immer Eltern. Ganz tief schlummert in allen Menschen diese Sehnsucht. Das Leben möge in dieser geordneten Reihenfolge seinen verlässlichen Lauf nehmen. Vater und Mutter waren doch immer so gesund und stark und immer für mich da. Doch angesichts der schwächer werdenden Eltern zerfällt dieser Kinderglaube zu der traurigen Gewissheit, dass wir alle alt werden und sterblich sind, das Leben zu Ende geht. Unsere Eltern machen es uns vor. Sie haben sich auf den Weg gemacht, aus dieser Welt zu gehen. Und ich und du und meine Kinder, wir folgen ihnen eines Tages.
Hast du Angst vor dem Tod? Nein, nur vor dem Sterben. Soll schnell gehen. Glaubst du, dass du nach dem Tod weiterleben wirst? Nein, vorbei ist vorbei. Vielleicht wirst du deine Eltern wiedersehen. Das wäre schön, aber ich glaube nicht. Wir sitzen auf der kleinen Bank in ihrem Garten. Wie sehr werde ich diese Momente vermissen? Was für ein schöner Sommer, sagt sie. Hör mal, die Vögel. Komm, wir singen. Alle Vöglein sind schon da. Später ist sie müde. Ich setze sie in ihren Sessel, der immer riesiger wird, je mehr sie zusammenschrumpft. Ich wickle sie in eine Wolldecke und nun liegt sie da, wie ein kleiner, frierender Vogel. Ich schaue sie an, voller Trauer und Zärtlichkeit. Ich will, dass sie noch ein wenig bleibt.
Ich kann nicht mehr. Das ist ein klassischer Satz von pflegenden Angehörigen. An manchen Tagen fühlen sie sich wie ausgebrannt. Letztlich geht es darum, sagt Michael Vogt, Professor für Sozialarbeit an der Fachhochschule Coburg und katholischer Ehe- und Familienberater, eine gesunde Balance zu finden zwischen den eigenen Interessen und den Wünschen der zu pflegenden Angehörigen. Wenn diese Gerechtigkeit in den unterschiedlichen Bedürfnissen nicht hergestellt werden kann, beginnt in der Familie ein bitterer Kampf. Auf dem Spiel stehen jetzt nicht nur die körperliche und die seelische Gesundheit der pflegenden Angehörigen, sondern oft genug auch die Beziehungen zu Ehepartnern und Kindern. In Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen können sie erfahren, dass auch das eigene Leben ein schützenswertes Gut ist.
Dann setzte er sich wieder hin und machte ein Gesicht, als träume er. In seiner Gedankenlosigkeit kam er mir vor, als sei er der Alte. Er spielte mit seinen Fingern, als gäbe es im Moment nichts Dringenderes. Zwischendurch bat er mich, es ihm zu sagen, falls er mir helfen könne. Leider, ich weiß, fügte er hinzu, ich erbringe keine guten Ergebnisse mehr. Meine Leistungen sind ziemlich schwach geworden. Es ist schwierig. Ich werde dir wohl nicht viel helfen können. Ich sagte, du hilfst mir von allen am meisten. Sag so etwas nicht, gab er zur Antwort. Doch, es stimmt. Du hilfst mir am meisten. Es ist nett von dir, wenn du es sagst. Es stimmt auch. Er grübelte einen Augenblick, bevor er sagte, dann nehme ich es vorerst zur Kenntnis.
Ein Jahr ist vergangen. Nichts von dem, was ich am Anfang dieser Geschichte von meiner Mutter erzählt habe, hat heute noch seine Gültigkeit. Die Demenz ist fortgeschritten. Meine Mutter findet ihre Gedanken nicht mehr, die sie zu Wörtern und Sätzen verbinden könnte. Sie weiß nicht, wo sie ist und wer wir sind. Sie ist fast blind und die Dunkelheit macht ihr Angst. In der Nacht irrt sie umher wie eine alte Königin in ihrem Exil. Die Fotos, die Blumenvasen, die Kissen auf dem Sofa, die Tassen und Gläser, nichts ist mehr an seinem Platz. Sie räumt auf in ihrem Leben und ist schon weit gegangen. Wir können ihr nicht mehr folgen. Wir, das sind die drei Menschen, die meiner Mutter zur Seite stehen. Ohne ihre Pflege und ohne ihre Liebe zu meiner Mutter wäre das alles nie zu schaffen gewesen. Bringst du mich nach Hause? Hat meine Mutter mich gestern gefragt. Ja, ich bringe dich nach Hause.
Wenn die Kinder die Eltern ihrer Eltern werden, das war eine Sendung von Doris Weber. Es sprachen Sandra Koop, Britta Subklee und Henning Hartmann. Nachhören und nachlesen können Sie die Sendung im Internet unter ndr.de/nrkultur.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Dorothea Westphal.
Rund 12,5 Millionen Deutsche verloren nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat und mussten fliehen. Wenn es um die Folgen aktueller Migrationsprozesse für die deutsche Gesellschaft geht, dann dient die Flüchtlingsfrage nach 1945 oftmals als Vergleichsgröße. Es sind Autorinnen und Autoren in der zweiten oder sogar dritten Generation, die jetzt davon erzählen. Heimat, die zweite. Flucht und Vertreibung nach 1945 in der deutschen Gegenwartsliteratur. Sie hören eine Sendung von Sabine Voss.
Ich habe über diesen Begriff vorher nie nachgedacht. Ich habe mich gar nicht gefragt, was Umsiedlerin eigentlich heißt.
Die Romanfiguren von Peggy Mädler stammen aus Reichenberg, das heute in Tschechien liegt und Liberec heißt. Neukermuschinen hieß das heute zerfallene Dorf, aus dem Klaus-Jürgen Liedtges Familie stammt. Die Überreste liegen in der polnisch-russischen Grenzregion. Flucht und Vertreibung. Vier Autorinnen und Autoren stoßen mit ihren Büchern auf ein Interesse an dieser gravierenden historischen Erfahrung, das nicht zuletzt durch die vielen aktuell nach Deutschland Geflüchteten wieder erwacht ist. Die Mutter von Susanne Fritz kam aus Schwersenz bei Posen, heute Swajengs bei Poznań.
Bei meiner Familie war es so, dass die schon lange erwartet hatten, dass ich mal über mein Leben was mache.
Oskar Negt wurde in Kapkeim südlich von Königsberg geboren, einem heute nahezu verlassenen Dorf.
Ich habe mich präsentiert zum ersten Mal in der Person, wie ich bin. Und das Interesse daran hat mich doch beeindruckt.
Königsberg lag nur noch wenige Kilometer entfernt, als ein Zug voller Flüchtlinge entgleiste und viele Insassen starben. Der 10-jährige Oskar Negt und zwei seiner älteren Schwestern, Ursel und Margot, 16 und 17 Jahre alt, wurden aus dem Waggon hinaus in den meterhohen Schnee geschleudert und überlebten. Das war im Januar 1945. Nach einem 4-tägigen Fußmarsch kamen die drei dann doch in Königsberg an. Negts Eltern hatten die drei jüngsten Kinder vorausgeschickt, damit sie mit dem Zug über Königsberg sicher in den Westen gelangen sollten, während sie selbst mit den älteren Kindern auf einem überdachten Wagen im Flüchtlingstreck gen Westen zogen. In Berlin, so der Plan der Mutter, sollte die Familie sich wieder vereinen. Aber es ging kein Zug mehr von Königsberg. Die von englischen Bombengeschwadern zerstörte Stadt lag bereits in einem von russischen Truppen eingeschlossenen Kessel. Die drei Negt-Kinder waren auf sich gestellt.
Eins muss ich doch als neue Erfahrung bezeichnen. Die Tatsache, dass ich zwei Schwestern hatte, die mir grenzenlose Vertrauen eingeflößt haben, dass wir überleben.
Sein Überlebensglück war das Glück, das einem Menschen widerfährt. Es war aber auch das Glück, das ergriffen werden muss. Beides, Den Zufall, aber auch die Fähigkeit zur Identifikation mit dem Glück braucht es, meint Oskar Negt, für die Entwicklung eines stabilen und integren Menschen.
Man muss es wagen und es ist nicht auszuschließen, dass es gelingt. Und wir haben sehr viel Glück gehabt, zum Beispiel mit diesem Mädchen, das von der BDM kam, von Bund Deutscher Mädel, und irgendeinen Auftrag hatte, also Flüchtlinge per Schiff nach Dänemark zu befördern.
Die Flucht gelang. Über Gotenhafen entkam Oskar Negt mit seinen beiden Schwestern nach Dänemark, wo sie 2,5 Jahre lang in einem Flüchtlingslager lebten. Auch die Eltern und die anderen Geschwister schafften es auf dem Leiterwagen heil über das Haff und bis nach Berlin. Nach Kriegsende kamen rund 12,5 Millionen Reichsbürger und Angehörige deutscher Minderheiten aus Ost-Mitteleuropa in die 4 Besatzungszonen Deutschlands. In einer Volkszählung Anfang der 1960er Jahre war jeder 5. Bewohner der Bundesrepublik ein Flüchtling oder stammte von diesem Personenkreis ab. In der DDR war der Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung noch höher.
Das war ein Ghetto, dies Brothagen. Die ganzen Straßenzüge waren ja erst 1949, 50, 51 gebaut worden. Und da lebten eben nur Vertriebene.
Klaus-Jürgen Liedtke wurde 1950 in eine weit verzweigte Familie ehemaliger Bauern aus Ostpreußen hineingeboren, die es nach Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen verschlagen hatte. Er wuchs in einer Neubausiedlung am Rande Bielefelds unter Pommern, Schlesiern, West- und Ostpreußen auf.
Alle hatten diesen Makel, weil dieser Verlust war sozusagen ein Makel. Natürlich wollten sie dann besser sein als die Heimischen, nicht? Und haben auch nie am Wochenende Wäsche aufgehängt und die Wäsche musste immer sauberer sein.
Das Elternhaus von Susanne Fritz steht im Schwarzwald. Ihr Vater, ein Flüchtling aus Westpreußen, hatte es für die Familie gebaut, als ein gleichsam schützendes Gehäuse, das ihre Mutter nach ihrer Flucht nur noch ungern verließ. Hier wuchs Susanne Fritz, 1964 geboren, zusammen mit 4 Geschwistern auf.
Wir waren bereits fremd und andersartig genug. Mit unserem Hochdeutsch fühlten wir uns im alemannischen Schwarzwald nackt, sobald wir nur den Mund aufmachten. Nie war uns wohl in unserer Haut. Mit vor Scham hochrotem Kopf liefen wir durchs Leben, im Gefühl, niemals dort anzukommen, wo wir den Fakten nach immerhin geboren waren.
Meine Mutter kam ja im Schwarzwald nicht so wirklich mit ihrer Seele an. Sie war immer auch so nach Osten gerichtet. Das war auch so eine Disbalance vielleicht auch in der Familie, dass das so eine größere Wichtigkeit hatte als die Gegenwart.
Die ganze Kindheit hindurch hatte ich mich vollgesogen mit diesen Erzählungen. Schon da wurde das sozusagen in mir niedergelegt, eigentlich diese Landschaft und die Namen. Also auch so viele sprachliche Ausdrücke, die geben so eine gewisse Geborgenheit, die ich ja sonst nicht so hatte. Aber die hatte ich eben bei den Großeltern.
Mit ihren alten Gewohnheiten aus Ostpreußen wurde Klaus-Jürgen Liedtke groß. Als ein in Berlin ansässiger Ostpreuße in der Verbannung, bezeichnet sich der Autor. Er ist ein Heimatvertriebener, der in der Region seiner Vorfahren nie gewohnt hat und dennoch nicht von ihr loskommt. Das Sammeln von allem, was an die versunkene ostpreußische Welt erinnert und sie bewahrt, wird zu seiner Form des Heimwehs. Später bereist er mehrfach die heute polnischen Masuren. Seine Recherchen gehen schließlich in ein Buch ein, das den Titel »Nachkrieg oder die Trümmer von Ostpreußen« trägt. So ist eine aus Notizen, essayistischen Passagen, Beschreibungen, Gedichten und Zitaten komponierte Montage entstanden, die mal dokumentiert, mal erzählt, mal reflektiert. Dass sich Peggy Mädler für Brüche, für das Weggehen müssen interessiert, erklärt sich aus ihrer Biografie. 1976 in Dresden geboren, siedelt die Autorin ihren Flüchtlingsroman »Wohin wir gehen« in der DDR an.
Nicht nur, dass sich politisch das ganze System ändert, sondern Betriebe haben geschlossen. Das Straßenbild hat sich im Zuge dieser Nachwendezeit verändert. Orte sind verschwunden. Bei mir ist ja ganz konkret auch das Haus der Kindheit verschwunden, abgerissen worden. Also das sind Erfahrungen des Buches von Ostdeutschen.
Gewaltsame Brüche erlebt auch Ida, Peggy Mädlers Romanfigur. Sie kommt aus einer Kommunistenfamilie im nordböhmischen Reichenberg, heute Liberec in Tschechien. Ihr Bruder ist als Kommunist im KZ umgekommen. Ihr Mann hat Dachau zwar überlebt, ist dann aber in Stalingrad gefallen. Als nach dem Krieg alle Deutschen das nunmehr tschechische Staatsgebiet zu verlassen haben, muss auch die Witwe mit ihrer kleinen Tochter Rosa und deren Jugendfreundin Almut einer elternlosen Waise fliehen. In der sowjetischen Besatzungszone heißen die vielen Flüchtlinge nicht Vertriebene, sondern Umsiedler.
Ihr seid keine Heimatvertriebenen oder ihr seid es nicht nur. So. Die Idee eines neuen sozialistischen Staates beinhaltet, dass beide Seiten, die Einheimischen wie die Vertriebenen, die Besitzenden wie die Besitzlosen, neu ankommen müssen in dieser sozialistischen Gesellschaft. Und im besten Fall zum neuen sozialistischen Menschen werden. Die Ida versucht das ja ganz stark in dem Roman tatsächlich loszulassen, im Auftrag, in der politischen Funktion anzukommen. So, gebraucht zu werden in dem neuen sozialistischen Staat.
Die bürgerliche Gemeinschaft konzentriert sich auf die privaten Beziehungen zwischen Menschen, notiert Ida sich im Herbst 1949 für einen Vortrag im Rahmen eines gerade begonnenen zweijährigen Studiums an der Parteihochschule Karl Marx. Die sozialistische Gesellschaft ist dagegen an den gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Menschen interessiert. Dabei brauchen wir keinen Wankelmut, kein Abwarten, sondern aktive Mitstreiter und Mitgestalter. Ihnen sage ich, lasst uns ein Vorbild sein. Es gibt schon zu viele, die ihr Heimweh auf eine private, sentimentale Weise pflegen, die sich sogleich zusammenrotten und miteinander verkriechen wollen, sobald sie bei irgendjemandem den gleichen Dialekt erkannt haben. Diese Sentimentalitäten gilt es zu überwinden.
Das hätte gelingen können. Der Überschwang, ein neues Deutschland aufzubauen, ist da gewesen. Es sind ja einzelne Leute wie der Hans Meyer einfach freiwillig zurückgegangen. Warum das nicht funktionierte, hat natürlich auch mit der Ausbildung der Charakterstrukturen in der Vor-Nazi-Zeit und der Nazi-Zeit zu tun.
Die Familie Negt fand sich in der sowjetischen Besatzungszone in Altfinkenkrug bei Berlin wieder. Als Umsiedler profitiert sie von der Bodenreform. Zuvor enteignetes Land wird den Besitzlosen zugeschlagen. Oskar Negts Eltern bauen wieder ein Bauernhaus, fangen neu an. Und alles hätte gut ausgehen können, wäre nicht die drohende Zwangskollektivierung gewesen. Der Vater äußert sich laut und kritisch dazu und muss seine Verhaftung befürchten. Die zweite Flucht in einer Nacht- und Nebelaktion nach Oldenburg wird am Ende die noch schlimmere sein. Denn der Vater, Zeit seines Lebens überzeugter Sozialdemokrat, wird aus seiner politischen und geistigen Heimat vertrieben.
Sie wären gern Bauern geblieben, aber sie wollten freie Bauern sein und nicht abhängig von irgendwelchen Kollektiven. Die Menschen wollen, indem sie ihren Acker bearbeiten, gleichzeitig ein Stück Freiheit verwirklichen. Wenn ihnen das genommen wird, dann rebellieren sie oder sie machen einfach nicht mit. Und ich meine, der Zusammenbruch der DDR ist ja nicht nur ein Produkt der idiotischen Ausgliederung der Intellektuellen. Ich meine, Bloch und Hans Meyer und alle, die ich persönlich noch kannte, ich meine, die sind schockiert gewesen über Zensurmaßnahmen, die das Zentralkomitee, eine so bekloppte Organisation war, wie man sie sich nur in den finstersten Zeiten träumen lassen kann.
Peggy Mädler, die sich für biografische Brüche interessiert, inszeniert in ihrem Roman einen Konflikt zwischen den Generationen. Als Rosa kurz vor dem Mauerbau in den Westen geht, streicht Mutter Ida die Tochter kühl aus ihrem Leben.
Und das sieht man wirklich an ganz vielen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die so in den 40er Jahren oder 50er Jahren geboren worden sind, wie schwer es ihnen fällt, diese ältere Generation, diese Aufbaugeneration, die aber gleichzeitig auch ganz schnell eine Funktionärsgeneration geworden ist, in Frage zu stellen, weil da die ganzen Toten daneben stehen, weil da die ganzen Opfer daneben stehen. Und da gehört die Vertreibung mit dazu.
In Tschechien erinnern Gedenktafeln an die Vertreibung, etwa an Plätzen in Brno, wo sich die Deutschen zum Todesmarsch aus Brünn versammeln mussten. Die ostpreußischen Dörfer Neukermuschinen oder Kappkeim aber gibt es nicht mehr.
Ich wollte gerne das Dorf sehen, hatte aber schon die Vorstellung, dass das furchtbar sein wird. Es war für mich keine Heimat mehr, in die ich zurückkam. Hier war nichts von dem übrig geblieben, was einmal das Prinzip der kleinen Bauernwirtschaft war, die meine Eltern hier etabliert hatten. Die Menschen, die jetzt in meinem Geburtshaus lebten, die wollten nicht da bleiben. Die wollten möglichst schnell in den Westen. Hätten die Landwirtschaft betrieben, dann hätte ich eine andere Auffassung davon gehabt. Das heißt, mit großer Enttäuschung habe ich Kappkeim verlassen und bin zurückgereist.
In seinem Alterswerk kehrt der Soziologe zu sich als Flüchtlingskind zurück und denkt auch immer über sich hinaus. Angesichts aktueller und zukünftiger Flüchtlingsmassen wägt Oskar Negt die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn man zwischen dem Flüchtling aus Königsberg oder aus dem syrischen Homs keinen substanziellen Unterschied macht.
Das ist eine anthropologische Konstante, würde ich fast sagen, dass kein Mensch sich gewaltsam vertreiben lassen möchte und sehr gerne selber entscheiden möchte, wohin er geht und welche Lebensverhältnisse er bevorzugen möchte.
Sie hörten eine Sendung von Sabine Voss. Es sprachen Eva Meckbach, Maike Rötzer und Frank Arnold.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 473. Sprachliche Kommunikation erfolgt mündlich und immer mehr auch schriftlich. Das Hörverständnis beruht nicht nur auf den Lauten, die man hört, sondern auch darauf, dass man hört, wie der Sprecher die Stimme hebt oder senkt, wie er manches stark betont, anderes schwächer, wo er kurze Pausen macht und wo längere. Die gesprochene Sprache wird vom Sprecher gegliedert und strukturiert. Sätze haben eine Melodie, meint Professor Schallert, und um die auch in der geschriebenen Sprache wiederzugeben, verwendet man Satzzeichen. In der Geschichte der Interpunktion sieht Professor Schallert ein Beispiel für eine Art von kultureller Evolution, die als ungerichteter Prozess erscheint, in dem sich immer wieder etwas ändert und Neues entsteht. Während man im Chinesischen an den Schriftzeichen erkennt, was da gesagt wird, muss man, wenn man Buchstaben und Satzzeichen vor sich hat, das Geschriebene in Gesprochenes zurückverwandeln. Zunächst gab es nur wenige geschriebene Texte und die meisten Menschen konnten nicht lesen. Was in den Texten stand, erfuhren die meisten nur dadurch, dass sie ihnen jemand vorgelesen hat. Dann musste aber die Intonation stimmen. Für das Hörverständnis von Vorgelesenem sind die Satzzeichen also indirekt auch von großer Bedeutung. Die antiken Redner hatten sich nach Meinung von Professor Rössler aufgeschrieben, was sie sagen wollten, und haben das dann vorgelesen. Beim Vorlesen hätten sie dann an den Satzzeichen erkannt, wo ein Satz endete, sodass sie zum Satzende hin rechtzeitig angefangen haben, die Stimme zu senken, und ein Gedankenstrich habe ihnen gezeigt, wo sie beim Vorlesen eine Pause machen mussten. So viele Satzzeichen wie heutzutage hatten die antiken Redner aber noch nicht zur Verfügung. Buchstaben zeigen die Aussprache an, Satzzeichen die Intonation. Bei Geschriebenem, das nur wenige zu lesen bekommen, denkt der Leser so lange darüber nach, was das bedeutet, was er vor sich sieht, bis ihm klar ist, was da steht, Und das bedeutet, dass ihm auch klar wird, welche Intonation dazu gehört. Seit Texte gedruckt werden, wollen viele vieles schnell lesen und durch die Satzzeichen wird das Leseverständnis erleichtert. Professor Rössler hat sich auch mit der Geschichte der Interpunktion, also der Zeichensetzung, beschäftigt. Die begann damit, dass mit Punkten angezeigt wurde, wo die Sätze, aus denen ein Text besteht, enden. Auf diese Weise kann sich der Leser jeweils auf einen Satz konzentrieren. Bei den alphabetischen Schriftsystemen verwendet man heutzutage große und kleine Buchstaben, aber erst gab es nur große. Die Großbuchstaben standen zunächst ohne Abstand zwischen den Wörtern nebeneinander, aber vor 2600 Jahren fing man an, die Wörter durch Einstiche voneinander zu trennen. Stechen heißt auf Lateinisch pungere. Daher kommt die lateinische Bezeichnung punctum für solche Einstiche. Als aber immer mehr geschrieben wurde, trennte man die Wörter nur noch mit einem Zwischenraum voneinander und verwendete Punkte nur noch am Ende von Sätzen. In dieser Sendung werden die Zwischenräume zwischen den Wörtern als Leerzeichen bezeichnet, weil das Stellen sind, an denen kein Buchstabe und auch kein Satzzeichen steht. Drei Satzzeichen fehlen in der Sendung. Das Anführungszeichen, das Anfang und Ende eines wörtlichen Zitats bezeichnet, das Fragezeichen und das Semikolon. Während das Komma darauf hinweist, dass man da die Stimme beim Sprechen ein bisschen hebt, so dass der, der das hört, darauf aufmerksam wird, dass zum Beispiel noch ein Nebensatz folgt, und der Punkt anzeigt, dass der Satz zu Ende ist, steht ein Semikolon, wo ein Satz grammatisch zu Ende ist, inhaltlich aber noch nicht. Beim Sprechen hebt man da die Stimme weniger als beim Komma, senkt sie aber nicht so wie bei einem Punkt. Bei manchen Sätzen zeigt erst die Intonation, was gemeint ist. Wer sagt, die Schüler sagen, die Lehrer haben es gut, meint nicht, die Schüler sagen, die Lehrer haben es gut. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 473. Danke.